Wir starten direkt mit einem Vers, mit dem ersten Vers aus dem vierten Sendschreiben. Aus dem Sendschreiben Briefe von Jesus an die FEG Aarau. Dieses vierte Sendschreiben explizit geschrieben an Thyatira, aber es geht auch an die Gemeinden in Kleinasien und somit dürfen wir das auch für uns nehmen. Ich lese Offenbarung 2, den Vers 18. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira, der Gemeinde in Schönenwert, schreibe: Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Stellt euch mal vor, Jesus stellt sich hier selbst vor. Der Gemeinde wird dieser Brief laut vorgelesen, so wie ich jetzt das getan habe. Und Jesus, er stellt sich vor als Sohn Gottes mit Augen wie Feuerflammen. Feuer stellt so die himmlische Herrlichkeit dar, die Reinheit. Und Feuer geht durch alles hindurch. Jesus offenbart sich also hier mit Augen, die alles sehen. Augen, die bis ins Innerste des Menschen sehen können. Jesus sagt also hier, er ist der Sohn Gottes und er sieht in dein Herz rein. Er sieht jede noch so kleine Aktion, die du tust, jeder noch so kleiner Spruch, den du äußerst, jeder noch so kleine Gedanken, unreiner Gedanken, den du hast. Und er stellt sich vor mit Füßen aus Bronze, eigentlich ganz genau. Füße aus Bronze können unglaublich heiß werden. Jesus, er stellt sich hier vor als Richter, der in die Gemeinde geht, in Thyatira, und in seiner Autorität die Gemeinde dort züchtigt, weil er alles sieht, bis ins Herz hinein, was in dieser Gemeinde vorgeht. So, jetzt wird der Briefstart der ganzen Gemeinde vorgelesen. Seid ihr bereit, um weiterzugehen? Jesus als Richter kommt jetzt hier hin. Ich denke, die Gemeinde in Thyatira, die war parat. Die wusste jetzt darf ich nicht schlafen, denn jetzt kommt etwas. Jesus zeigt uns etwas auf und das muss ihm ernst sein. Jesus fährt fort. Aber entgegen jeder Erwartung, dass er als Richter jetzt Sünde um Sünde um Sünde aufzählt, zählt er nichts auf, sondern er lobt die Gemeinde. Statt Tadel folgt zuerst der Lob. Ich habe mir erlaubt, das umzudrehen, damit wir verstehen, warum Jesus hier so krass als Richter auftritt in der Gemeinde, schauen wir zuerst den Tadel an. Nämlich in Vers 20. Dort steht: Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. In dieser Gemeinde gibt es also irgendeine Frau. Die Frau namens Isabel. Wir wissen nicht genau, was war das für eine Frau. Gab es entweder die Frau wirklich und sie hieß wirklich Isabel, oder es gab einfach irgendeine Frau und man gab ihr den Namen Isabel, weil sie der Isabel aus dem Alten Testament glich. Oder Isabel hier ist einfach als Typus gemeint, so für eine Gruppe oder was auch immer. Ich persönlich denke, es gab wirklich eine Frau. Wer sie genau ist, ob sie wirklich Isabel hieß oder nicht, weiß ich nicht. Kann man auch nicht wirklich sagen. Was man aber sagen kann, ist, wie diese Frau ist. Denn diese Frau, sie gleicht der Isabel aus dem Alten Testament. 1. Könige 19, Ahabs Frau Isabel, auch Elia war in dieser Geschichte mit dabei, mit den Baalspriestern. Das war ein Teil davon. Diese Frau Isabel, sie war willensstark. Sie war machtbewusst und sie war total gegründet in der heidnischen Religion. Isabel in Thyatira war also eine Frau, die den Charakter, die Person hatte oder war, dass sie die Gemeinde verführen konnte. Zu was hat sie verführt? Wir lesen zur Unzucht und zum Essen von Götzenopferfleisch. Wenn wir uns jetzt kurz nochmals zurückerinnern an die letzten Predigten, die Matthias gehalten hat, dann merken wir hier, wir sind schon wieder in diesem Feld drin, Gesetzlosigkeit oder Gesetzlichkeit. Isabel verführt hier klar zum Liberalismus, zum mach einfach, was dir gefällt, was dir gut tut. Und das ist dann schon richtig. Genau zu dem verführt sie, zur Unzucht. In 2. Könige 9,22, dort lesen wir, dass Isabel Unzucht betrieb, Hurerei und sexuelle Unzucht. Sie nahm immer wieder teil oder veranstaltete einen Baals-Fruchtbarkeitskult. Sie war in sexueller Unzucht mittendrin. Griechisch Porneia, jegliche sexuelle Unzucht außerhalb der Ehe. Das heißt vorehelich, außerehelich, Seitensprung, aber auch innerehelich mit Pornografie und so weiter. Die sexuelle, körperliche Unzucht ist also ein Teil, aber ich glaube, es geht hier auch noch weiter. Es ist auch die Unzucht gegenüber Gott gemeint, die Untreue Gott gegenüber. Denn das Volk Israel, das Volk Gottes, es ist vermählt mit Gott. Und Israel, die Christen hier als Volk Gottes, sie wurden untreu, lobten, anbeteten andere Götter. Und so trieben sie Unzucht gegenüber Gott. Das andere ist, Götzenopferfleisch zu essen. Für uns heute, ganz ehrlich, ein bisschen komisch. Denn wir gehen das Migros ins Coop einkaufen und ich habe da noch nie so ein Paket gesehen mit Fleisch und da stand groß drauf, Götzenopferfleisch. Was ist das ganz genau? Wir kennen das eigentlich kaum. Für das wir das verstehen, müssen wir Thyatira ein bisschen besser kennenlernen. Thyatira, die Stadt, war eigentlich eine unbedeutende Stadt. Sie war zwar reich, aber so viel Einfluss hatte sie nicht. Denn sie war einfach so für sich, aber doch auf der Poststraße. Die Poststraße, eine Handelsstraße, und dadurch konnten sie ihre Produkte immer wieder gut verkaufen. Es gab in Thyatira also ganz viele Handwerkerbetriebe und die verkauften dann auf der Poststraße den Händlern ihre Produkte. Wir lesen in der Apostelgeschichte 16 von Lydia. Sie kam aus Thyatira und war Purpurhändlerin. Und es steht dort auch, sie war reich. Und so war auch ganz Thyatira reich durch die Handwerksbetriebe und den Handel. Dadurch, dass es viele Handwerksbetriebe gab, gab es auch Handwerksgilden. Das heißt so ein Verband von Handwerkern. Und in diesen Handwerksgilden, da ging es wild zu und her. Immer wieder wurde Feste gefeiert und an diesen Festen wurde auch Götzenopfer auf den Tisch gestellt. Jetzt waren die Christen da. Aus der Gemeinde in Thyatira, sie waren Handwerker und sie waren in den Handwerksgilden drin. Und sie konnten diesem Götzenopferfleisch gar nicht wirklich ausweichen. Wenn sie in den Gilden bleiben wollten, dann mussten sie es essen, denn sonst wurden sie verstoßen. Und wenn wir von Verstoßen sprechen, wenn sie das Götzenopferfleisch nicht essen, dann ist es eigentlich wirtschaftlicher Selbstmord gewesen für sie. Denn in den Handwerksgilden drin, da hat man auch Aufträge verteilt. Und so stand man ohne Auftrag da. Sie wurden auch ausgeschlossen aus den Gilden, wenn sie kein Götzenopfer gegessen haben. Und dann geschah eigentlich Rufmord. Man hat sie bis aufs Höchste verflucht und gesagt, dieser Handwerksbetrieb, der kann nichts, denn der ist nicht bei uns in der Gilde mit dabei. Wenn wir das jetzt so hören, dann verstehen wir auch, wie wir das auf uns heute anwenden können. Götzenopfer, Fleisch, Essen oder dazu, wo Isebel hier verführt, ist eigentlich nichts anderes als Betrieb musst du immer wettbewerbsfähig bleiben. Isebel sagt also hier, tue eigentlich alles, dass du wettbewerbsfähig bleibst. Und die ganze Menge macht es ja auch. Darum mach du es auch. Genau zu dem verführt Isebel da hier. Ich habe ja auch ein paar Jahre als Gipser gearbeitet auf der Baustelle und ich habe da auch einiges erlebt. Ich habe Schwarzarbeit erlebt, dass wir dann eine große Baustelle übernehmen konnten, weil Schwarzarbeiter, Ausländer ohne Aufenthaltsbewilligung, ohne Arbeitsbewilligung auf dieser Baustelle war. Einfach weil beim Offerieren so weit unten mit dem Preis reingehackt wurden, dass es gar keiner machen konnte. Außer man tat alles, was nicht gut ist. Oder auf anderen Baustellen ist üblich, dass man auch Regiearbeiten macht. Das heißt, man hat eine Offerte, da ist alles drin oder vermeintlich alles drin. Und dann gibt es immer wieder Arbeiten, da kommt irgendetwas Unvorhergesehenes dazu und das macht man dann quasi im Stundenlohn. Da schreibt man jede Stunde auf und das ist dann die sogenannte Regiearbeit. Und jetzt ist es ganz üblich, dass man bei der Regiearbeit immer gut aufrundet und noch etwas dazu rechnet. Und mein Chef hat mir damals gesagt, du kannst dich auch als Vorarbeiter aufschreiben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühlte mich da ein bisschen geschmeichelt, denn ich war eigentlich frisch ab der Lehre, habe gearbeitet, durfte mich dann als Vorarbeiter verkaufen, aber war es eigentlich gar nicht. Heute sage ich bin doppelt gestraft. Denn zum einen habe ich gelogen, weil ich das ja gar nicht war. Und zum anderen hat mich mein Chef betrogen, der mir eigentlich gar nicht das gezahlt hat, was mir eigentlich zustand. Kennst du persönlich das? Hast du vielleicht ein Geschäft und du tust Dinge, die Gottes Geboten, Gottes Wort widersprechen, einfach damit du wettbewerbsfähig bleibst? Oder kennst du das andere? Sex vor der Ehe, das tut ja jeder. Also ist es auch für mich gut. Wenn Teens um mich herum sind, dann kommt immer mal wieder die Frage, wo steht eigentlich in der Bibel, man soll keinen Sex vor der Ehe haben? Und dann sagen die Teens, ja, es steht ja gar nirgends so explizit, du sollst keinen Sex vor der Ehe haben. Also es machen ja alle und dann kann ich es auch machen, denn Gott verlangt es ja gar nicht von mir. Nur, weil es ganz viele, eine große Menge tut, heißt das noch lange nicht, dass das gut oder sogar Gott wohlgefällig ist. Im Umkehrschluss, denn dürfen wir auch nicht machen, wenn ich in einer Minderheit bin, dann ist es garantiert richtig, was ich tue. Das wäre auch falsch. Wir wollen treu zu Jesus stehen. Wenn wir jetzt hier den Text genau anschauen, dann merken wir, Jesus tadelt, aber Jesus tadelt nicht Isebel. Sondern Jesus tadelt, indem er sagt, du lässt es zu, du lässt es gewähren, du Gemeinde, du lässt Isebel das tun. Der Tadel, der geht also hier so in erster Linie mal an die Gemeindeleitung, die letzte Verantwortung haben. Du, Gemeindeleitung, lässt es zu, dass in der Gemeinschaft der Heiligen so etwas Unheiliges gelehrt und gelebt wird. Aber der Tadel, er geht auch an die ganze Gemeinde. Die Gemeindeleitung hat zwar die letzte Verantwortung, aber die Gemeinde kann sich auch nicht aus der Verantwortung ziehen. Wenn wir jetzt das anschauen und ein bisschen Bibelleser sind, dann müsste für uns eigentlich der klare Schritt folgen, Gemeindezucht. Gemeindezucht, ich spreche unter vier Augen mit der Person. Wenn keine Buße getan wird, nehme ich einen Zeugen dazu und wir sprechen nochmal. Wenn dann wieder nicht Buße getan wird, dann kommt es vor die Gemeinde. Und wenn dann immer noch nicht Buße getan wird, dann kommt der letzte Ausweg, der Ausschluss aus der Gemeinde. Aber wenn wir den Text hier lesen, Jesus, er ruft nirgends auf zur Gemeindezucht. Ich habe mich gefragt, warum macht er das nicht? Ich denke, ein Grund dafür ist, dass viele aus der Gemeinde verführt worden waren und nur noch eine Minderheit in der Gemeinde war, die jetzt diese Gemeindezucht durchführen konnte. Aber das funktioniert nicht, weil es nur eine Minderheit ist. Aber die Gemeindezucht findet trotzdem statt, denn Jesus, Augen wie Feuerflamme, mit Füßen aus Erz, aus Bronze, er steht als Richter in der Gemeinde und er selbst führt jetzt die Gemeindezucht durch. Gemeindezucht beginnt aber schon früher. Wir lesen in Vers 21, was Jesus sagt. Und ich gab ihr, Isabel, Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Jesus gab ihr also schon Zeit, Buße zu tun, aber sie hat diese Zeit nicht, in dieser Zeit nicht wahrgenommen, Buße zu tun. Der Ruf zur Umkehr, der ist auch für dich heute noch da. Im Moment gibt es noch die Zeit für die Umkehr. Vielleicht hast du dich persönlich verführen lassen von unserem Zeitgeist. Alles ist dir erlaubt, du musst dabei nur glücklich sein. Was die große Menge tut, das ist richtig. Und du hattest Sex vor der Ehe. Oder du hast deinen Glauben deinem Geschäft untergeordnet, hast Dinge getan, die den Geboten Gottes widersprechen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Genau solche Dinge, die bringen uns fernab von Gott. Aber er ruft dich heute zur Buße auf. Buße etwas Ganzheitliches. Buße heißt, ich bereue, was ich getan habe. Ich bekenne, ich nenne es beim Namen und bringe es vor Gott, was ich getan habe. Und ich kehre ab. Es ist ganzheitlich, quasi ein Umdenken und auch ein Umhandeln. Die Folge davon, von Buße, ist, wir dürfen in einer geklärten Beziehung mit Gott leben. Wir dürfen in Frieden mit Gott leben, weil Jesus am Kreuz all unsere Schuld getragen hat. Wir dürfen befreit leben. Heute ist Zeit für dich zur Buße. Gott zwingt aber niemand zur Buße. Wenn wir den Text weiterlesen, dann lesen wir auch, was passiert, wenn man nicht Buße tut. Oder was passieren kann, wenn man nicht Buße tut. Krankheit bis hin sogar zum Tode. Was ich auch immer wieder bemerke, ist, die Folge unserer Unbußfertigkeit ist Verbitterung und Hartherzigkeit. Merkst du das in deinem Leben ganz persönlich? Bist du verbittert oder hartherzig, dann ist heute Zeit, auch Buße zu tun darüber. Nach dem Gottesdienst werden Gebetshelfer da sein, ich werde da sein, komm auf uns zu und wir beten gemeinsam und können gemeinsam Buße tun. Wir gehen weiter. Wir gehen nun zum Lob. Wahrscheinlich kennt ihr alle so Asterix und Obelix, so das Startzitat. Dort heißt es immer, wir befinden uns im Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Gallien bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Ich denke, genau gleich war es auch in Thyatira. Nicht die ganze Gemeinde wurde verführt, sondern es gab noch eine kleine Minderheit, die sich nicht verführen lassen hat. Und genau zu denen spricht Jesus hier sicherlich ganz zentral im Lob. Aber ich denke auch, wenn vieles in der Gemeinde schief läuft, gibt es immer Punkte, die die ganze Gemeinde an sich gut tut. Ich lese den Vers 19. Ich kenne deine Werke, deine Liebe, deinen Dienst, deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Ich nehme hier jeweils zwei Begriffe zusammen. Denn Liebe zeigt sich durch Hilfsbereitschaft. Und Glaube zeigt sich durch Ausdauer, durch Geduld, durch standhaftes Ausharren. Jesus lobt zuerst die Gemeinde für ihre Liebe. Für ihre Liebe untereinander, aber auch für die Liebe gegen außen. Ich habe mir überlegt, wie viele Worte will ich hier über die Liebe verlieren? Weil im Moment, wir hätten es richtig nötig, über Liebe nachzudenken. Wie liebe ich mein Gegenüber? Aber ich lasse es hier sein. Ich möchte nur eines sagen und eine Frage stellen. Das, was ich sagen möchte, ist Johannes 13, Vers 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Frage dazu ist, kann man an den Blicken, die wir uns zuwerfen, so, oh, der geht bei diesem Eingang rein, oh, der geht bei diesem Eingang rein, oh, der ist geimpft, oh, der ist nicht geimpft. Kann man an diesen Blicken und Gedanken erkennen, dass wir Liebe untereinander haben und dass wir so zu Jesus Christus gehören? Lasst uns gegenseitig lieben, mit einer ganz bewussten Entscheidung, immer wieder auf Jesus zu schauen und nicht auf mein Gegenüber, was jetzt der tut oder was er nicht tut. Lasst uns diese Entscheidung treffen und einander lieben. Vielmehr möchte ich jetzt über die Hilfsbereitschaft und den Dienst sprechen, denn ich glaube, das ist genau das, was uns im Moment eint. Wir sind alle persönlich in einem Dienst unterwegs, einen Dienst, einen Auftrag, den wir von Gott erhalten haben. Und wir sind auch als Gemeinde gemeinsam unterwegs im Auftrag Gottes. An der Liebe untereinander soll erkannt werden, dass wir Jünger sind. Unser Auftrag ist also, dass Menschen da draußen erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Und dass Menschen dann fragend werden, warum ist er jetzt so hilfsbereit? Warum stellt er sich so, ordnet er sich den anderen so unten, erhebt die andere, ist so demütig? Die Thyatirer, sie waren keine Stuhlwärmer. Sie saßen nicht einfach im Gottesdienst, ließen sich von der Predigt berieseln, genossen die Gemeinschaft und dann gingen sie wieder. Nein, sie waren bekannt für ihre Liebe zueinander, für ihre Hilfsbereitschaft. Sie waren dafür bekannt, dass sie für jedes gute Werk bereit sind. Zu jeder Hilfeleistung waren sie bereit. Ich frage mich, was da abgegangen sein muss, dass Jesus in einem Brief die Gemeinde so lobt für ihre Diakonie, für ihre Hilfsbereitschaft. Thyatira, es ist die einzige Gemeinde in den Sendschreiben, die mit dem Wort Diakonie beschrieben und gelobt wird. In Apostelgeschichte 6 lesen wir von den Hilfestellungen für Witwen. Und dazu wurden Diakone eingesetzt, also solche, die dann zu den Witwen schauen können und sie auch versorgen können. Es wurde in der Gemeinde ein Sozialsystem erbaut, das dann bis in die Gesellschaft hin Auswirkungen hatte. Fangt mal persönlich an zu träumen. Was muss geschehen, dass bei uns in der Gemeinde Jesus kommt und sagt, ich lobe dich für deine Diakonie, für deine Hilfsbereitschaft, für deinen Dienst, für deinen Einsatz. Als wir das Sommerfest hatten, Da gab es da unten so ein Militärtelefon. Militärtelefon am Kabel verbunden, man konnte drehen, dann klingelte es drüben. Und so konnte man seinen Nächsten anrufen, der halt dann beim Hörer war. Der Slogan dabei war, du bist ein Telefonanruf von der Hilfe entfernt, die du benötigst. An der ganzen Telefonleitungen waren freundliche Gesichter aufgehängt worden, Gemeindeglieder, die bereit sind, einen Dienst zu tun. Gemeindeglieder, die beim Zügeln helfen, die beim Kochen helfen, die Kinder hüten, irgendetwas putzen zu Hause, Wäsche waschen, einen Autoservice machen oder einfach einen Besuch machen. Unglaublich viel wird bei uns in der Gemeinde schon gemacht. Persönlich läuft ganz vieles, aber auch gemeindeintern läuft sehr vieles. Vielleicht bist du in der Lage, dass du sagst, eigentlich bräuchte ich Hilfe. Dann gilt der Slogan auch für dich. Du bist ein Telefonanruf von der Hilfe entfernt, die du benötigst. Und vielleicht sagst du, ich habe eigentlich ein Anliegen dafür, dass unsere Gemeinde noch diakonisch aktiver werden kann. Super, dann melde dich bei uns. Wir möchten gerne ein Diakonie-Team auf die Beine stellen, um Menschen zu helfen und auch Auswirkungen nach draußen zu haben. Etwas, was ich jeweils am schönsten finde, ist, wenn eine Familie Nachwuchs erhält, bekommt und dann sind sofort Menschen da, die dieser Familie Essen vorbeibringen. So unkompliziert und so schnell wird das geregelt, gemacht. Danke vielmal allen denen, die bei dieser Aktion schon mal mitgemacht haben. Wenn ihr gerne mitmachen wollt, meldet euch doch bei Rahel Mag. Sie koordiniert das jeweils. Wir wollen Menschen zu Jüngern machen. Das tun wir auch in den ganz verschiedenen Gefäßen, ganz verschiedenen Gruppen bei uns hier in der FG. Zum Beispiel im Crossover. Das CEO-Teenie-Programm jeden zweiten Freitagabend ist jeweils um 10 Uhr fertig. Und jetzt kann man auch in einem Team hilfsbereit sein. Für mich drückt sich das meist so aus, dass man Dinge tut, die eigentlich keiner anders machen will. Es geht auch ein Stück weit in Opferbereitschaft rein. Stellt euch vor, um 10 Uhr, das Teenie-Programm ist fertig, wir sind als Leiter zusammen, wir müssen alles aufräumen, je nachdem ist mal mehr zum Aufräumen und mal weniger. Aber was es eigentlich fast immer hat, sind Brösmeli am Boden, also Krümel, weil wir irgendetwas gegessen haben. Wir haben alle schon irgendetwas zu tun, sind schon etwas am Verräumen und da ist Stefan Schär. Er läuft zum Lager hinaus, nimmt dort den Wischmopp und tut die Arbeit, die keiner machen will. Er fegt hier alles, räumt alles auf, nimmt sogar den Besen am Schluss und dem Staubsauger macht er den Besen noch sauber, so wie sich das gehört. Er ist hilfsbereit. Er ist auch opferbereit. Er tut in seinem Team etwas, was nicht einfach jeder machen will. Aber er tut es sehr regelmäßig. Diakonie, sie geschieht also im Privaten, sie geschieht in der Gemeinde und sie geschieht auch gegen außen. Gegen außen, wir sind ja gerade im Start des Visionprozesses. Was wollen wir als Gemeinde? Was ist uns wichtig? Worauf wollen wir speziell achten? Meine Bitte an euch ist, bitte betet mit, dass wir als Gemeinde unseren Auftrag finden und leben können. Fragt Gott für euch persönlich, wo ist euer Dienst im Privaten, in der Gemeinde, wo ihr tun sollt? Aber fragt Gott auch ganz explizit, wo ist der Platz der Gemeinde, wo wir speziell diakonisch in die Gesellschaft wirken sollen. Ich gebe euch ein paar Stichworte mit. Zum Beispiel eine Kita, ein Café, eine Schlafstelle, Finanzhilfe, Was auch immer. Man kann unglaublich vieles diakonisch tun. Bitte betet mit, dass wir auch unseren diakonischen Auftrag in unserer Gesellschaft wahrnehmen können. An der Liebe und Hilfsbereitschaft untereinander werden die Menschen da draußen erkennen, dass wir zu Jesus gehören und werden fragen, warum bist du so hilfsbereit? Und genau das ist unser Ziel, dass wir mit unserem Tun, mit unserem Leben Menschen näher zu Jesus bringen. Der zweite Punkt, die Glaube und die Ausdauer, die gelobt werden. In Anbetracht davon, was in Thyatira läuft, ist das ja eigentlich schon ein bisschen komisch. Jesus lobt hier den Glauben und die Ausdauer, die die Gemeinde hat. Glaube, das Vertrauen, die Treue Gott gegenüber. Die Ausdauer, die hier gemeint ist, ist so die tragende und der ausharrende, die ausharrende Geduld der Märtyrergläubigen unter Verfolgungsleiden. Jesus lobt hier die Gemeinde für ihre Ausdauer, für ihre Treue. Wir haben gesehen in Smyrna, dass die Verfolgung, der zu widerstehen, ist schwer. In Pergamon haben wir gesehen, dass der Versuchung von außen zu widerstehen sehr schwer ist. Aber der Verführungsmacht, die sich innerhalb der Gemeinde erhebt, zu widerstehen, ist noch weit schwerer. Und genau in dieser Situation stand Thyatira drin, aber dennoch blieben sie treu. Auch wir kennen das, wir kennen diese Situation. Wir wollen aber tun, was Gott gefällt und nicht, was uns gefällt. Wir wollen ihm treu sein und das tun, was ihm gefällt. Das mit Ausdauer, mit Geduld, mit standhaftem Ausharren, mit einer Treue Gott gegenüber. Manchmal habe ich den Eindruck so, dass ein handfester Aberglaube mit ganz viel Trari-Trara viel fesselnder ist als ein schlichter Glaube an Jesus Christus, der in der Liebe tätig ist. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde standhaft sein können, Gott gegenüber treu sein können, in allem. Nicht in Ekstase verfallen müssen, sondern auch einen schlichten Glauben an Jesus haben können. Versteht mich nicht falsch. Ich sehne mich nach Bekehrung. Ich sehne mich nach Wunder, nachdem das Gott hier auch sichtbar wird. Aber ich möchte einfach einen schlichten Glauben, ein schlichtes Vertrauen, die Treue auf Gott haben. Auch wenn mir das persönlich mich das vielleicht wettbewerbsunfähig macht. Die Treue haben, Gott zu gehorchen, auch wenn die Gesellschaft etwas ganz anderes sagt. Auch wenn wir dabei wettbewerbsunfähig bleiben. Das zeichnet die Ausdauer dieser Christen aus. Ich möchte abschließen mit den Worten, die Jesus zum Schluss vom Lob gesagt hat. Er hat zum Schluss gesagt, ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Und genau das ist mein Wunsch für uns als Gemeinde. Wahrscheinlich oder ziemlich sicher läuft bei uns in der Gemeinde nicht alles perfekt. Aber das ist eigentlich egal. Lasst uns aber darauf schauen, dass unsere letzten Werke mehr sind als die ersten. Ganz wichtig, es sind nicht Werke, die wir tun, die uns zur Rettung bringen, sondern aus der Rettung heraus tun wir diese Werke. Haben wir Liebe untereinander? Sind wir hilfsbereit? Lasst uns im Kleinen beginnen, einander zu lieben, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und mit Glaube und Ausdauer mit Jesus unterwegs sein. Ich möchte beten. Vater, danke dir vielmals, dass du unsere Hilfe bist, dass du uns erlöst hast, dass du uns zur Buße aufrufst, wir dem Ruf dürfen folgen und du uns erlösest von aller Schuld. Und danke vielmals, hilfst du uns so, dass wir dürfen Liebe untereinander haben, wenn wir nicht gleicher Meinung sind. Dass wir dürfen hilfsbereit sein, opferbereit auch, etwas zu tun, was die anderen nicht tun. Und ich bitte dich auch, dass wir dürfen Geduld haben, treu dir nachfolgen und dürfen alles geben für dich, dich zu ehren und dich zu anbeten. Herr, ich danke dir vielmals, dass du der bist, der in uns wirkt, dass du das Werk in uns hast angefangen und dass du es auch vollenden wirst. Amen.